Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Rogatesonntag steht im zweiten Mosebuch, im Buch Exodus, Kapitel 32. Mose war ja gerade auf dem Berg, hatte die Begegnung mit Gott. Gott hat ihm ausführlich erklärt, wie es jetzt weitergeht, wie er die Stiftshütte zu bauen hat, diesen mobilen Tempel. Und dann bekommt er noch die 10 Gebote. Und naja, das Volk war unten und hat sich irgendwie auf andere Ideen bringen lassen oder selbst gebracht, ein goldenes Kalb gegossen und es angebetet. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Liebe Gemeinde, wo ist Gott eigentlich? Vermutlich kennt jeder von uns in seinem Glaubensleben Phasen, wo uns Gott verborgen bleibt. Wir spüren ihn nicht, wir nehmen ihn nicht unmittelbar wahr. Der Himmel scheint verschlossen und unser Beten versiegt. Vielleicht sehnen wir uns so sehr nach einem Lebenszeichen Gottes, weil wir unter einer schweren Krankheit leiden, weil wir unsere Ehe nicht mehr in den Griff kriegen, weil wir finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Versuchung ist gar nicht so gering, sich einen anderen Gott zu suchen, wenn unser Gott verborgen erscheint. Und so hat es das Volk Israel gemacht, als Mose ein paar Wochen weg war, um sich auf dem Berg eben die Bauanleitung für die Stiftshütte, die Anleitung, wie man Gottesdienst feiert, und die 10 Gebote geben zu lassen. In dieser Zeit ausgerechnet, wo Mose Gott so nahe kommt wie sonst fast nie, in dieser Zeit entfernt sich das Volk von diesem Gott, von seiner Quelle, geht weg. Und da zürnt Gott. Da hat er dieses Volk über so viele Jahre geführt, ernährt, beschützt. Und in wenigen Tagen vergessen sie ihn, machen sich ein goldenes Kalb, beten es an. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe, sagt Gott zu Mose. Und jetzt will er dieses Volk auslöschen, verzehren. Was hilft in dieser Situation? Wie lässt sich Gottes furchtbares Gericht noch abwenden? Antwort: durch das Gebet des Mose. Deshalb wird an diesem Sonntag Rogate, heißt betet, über diesen Text gepredigt. Es ist eine Ermutigung, die Macht des Gebets zu entdecken oder wieder zu entdecken. Es ist eine Einladung, sich an den Schöpfer des Universums zu wenden, der seinen Menschen zuhört. Jetzt haben wir alle hier in der Kirche vermutlich ganz eigene Erfahrungen mit dem Gebet. Viele könnten von einzelnen außergewöhnlichen Gebetserhörungen berichten. Andere seufzen bei diesem Thema. Sie beten, haben aber nicht den Eindruck, dass es allzu viel bewirkt. Es scheint ihnen, als prallten ihre Gebete an der Zimmerdecke oder hier an der Kirchendecke ab. Und die meisten erleben möglicherweise beides. Hier ein verblüffendes Eingreifen Gottes, dort ein unverständliches Schweigen. In unserer Familie haben wir beispielsweise mal eine wirklich aufregende Gebetserhörung erlebt, die sogar weit über das hinausging, was wir gebetet hatten. Einer unserer Söhne hatte eine Krankheit, einen Defekt in einem Organ und die Ärzte haben gesagt, das muss man halt operieren. Und das war jetzt schon ein etwas, wie soll ich sagen, mittelschwerer Eingriff. Und das bei einem Grundschüler, da blutet dir als Vater und Mutter das Herz und du würdest dem das gerne ersparen. Unser Nachbar war ein Arzt und als wir ihm das erzählt hatten, hat er gesagt, also wenn sein Sohn wäre, er würde die OP durchführen lassen. Also rangen wir uns zu diesem Schritt durch. Bei der vorbereitenden Untersuchung wenige Tage vor dem OP-Termin schauten die Ärzte verblüfft auf die Bilder und sagten, der Defekt ist weg, da gibt es nichts mehr, was man operieren müsste. Der Knabe war geheilt, einfach so. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir wirklich um so ein Wunder gebeten hatten oder nur gebetet hatten, ja, es möge alles gut gehen, führe die Hände der Ärzte und schnelle Heilung und dass er mit allem gut zurechtkommt. Aber jetzt war gar keine Operation mehr nötig. Halleluja. So, und heißt das jetzt, dass bei uns Mocklers seitdem alle Krankheiten und Beschwernisse weggebetet werden? Nein, obwohl wir uns und Gott immer wieder an diese Wunderheilung bei unserem Sohn erinnern, geht damit keine Verschonungsgarantie für uns einher. Am Anfang der Corona-Pandemie wurde bei meiner Frau Krebs entdeckt, sehr, sehr früh, Gott sei Dank. Aber in ihrem Fall ging es nicht ohne chirurgische Hilfe ab. Sie hat das alles gut verkraftet, sie gilt als geheilt. Das ist natürlich auch eine Gebetserhörung und wir sind sehr dankbar dafür. Aber eine Gebetserhörung auf dem Niveau wie bei unserem Sohn war es nicht. Welche Erfahrungen hast du mit dem Gebet gemacht? Bist du ein begeisterter Beter, eine leidenschaftliche Beterin? Oder betest du fast nie? Und wenn, dann nur, weil es sich so gehört, wie vor dem Essen. Heute Morgen wollen wir von Mose nun lernen, wie wir besser beten können. Das Gespräch zwischen ihm und Gott ist aus meiner Sicht hochspannend und zeigt uns, welche Ansprache es braucht, um bei Gott etwas zu bewirken. Denn Mose betet anders, als wir es oft tun, und das schauen wir uns jetzt genauer an. Seine Grundhaltung ist absolute Loyalität zu seinem Volk und absolute Loyalität zu seinem Gott. Und gerade diese Loyalität zum Volk, die versteht sich nicht von selbst. Und es ist ja eigentlich, man muss schon so sagen, es ist ja eine Riesenversuchung, wenn Gott zu ihm sagt, also Mose, pass auf, dieses Volk hier werde ich auslöschen, aber dich, Mose, werde ich zu einem neuen großen Volk machen. Jetzt stellt euch das vor. Künftig spricht man nicht mehr vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern vom Gott des Mose. Er darf Erzvater werden und wird der Anfang eines neuen großen Gottesvolks. Das ist schon eine Versuchung, oder? Aber Mose geht nicht darauf ein. Er liebt sein Volk und Vielleicht ist Mose auch ein schneller Denker und überlegt sich insgeheim, wenn Gott nach dieser schweren Sünde sein auserwähltes Volk auslöschen wird, vielleicht könnte mir eines Tages dasselbe blühen. Denn auch ich bin ein Sünder und meine Kinder und Kindeskinder werden es ebenfalls sein. Was hielte Gott dann davon ab, sich wieder ein neues Volk zu suchen? Nein, Mose weiß, es muss weitergehen und es muss mit diesem Volk weitergehen, nicht mit einem neuen. Aber jetzt winselt er nicht um Mitleid. Der Fokus seines Gebets liegt nicht auf den irrenden Menschen, die einem bei aller Sünde doch auch Leid tun müssten, wenn sie jetzt vernichtet würden. Der Fokus liegt auf Gott, auf seinem Wirken in der Geschichte, auf seiner Ehre und auf seinen Versprechen, auf seinen Verheißungen, die er gegeben hat. Mose erinnert zuerst an die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Aus der Sklaverei in Ägypten hat er sie herausgeführt, begleitet von vielen Wundern, wie den 10 Plagen und der Teilung des Roten Meers, damit die Menschen trockenen Fußes vor der ägyptischen Armee fliehen konnten. Es war ja so ein prägendes Ereignis, dass wir diese Formulierung in der Bibel dann die ganze Zeit wiederfinden. Es wird geredet von dem Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Das Datum des Wirken Gottes überhaupt. Sollte das jetzt alles vorbei sein? Die ganze Geschichte würde doch gar keinen Sinn mehr machen und würde auf den lebendigen Gott zurückfallen. Der allmächtige Gott hat mit diesem kleinen Völkchen Geschichte geschrieben. Diese Geschichte darf nicht aufhören, denn es geht dabei auch und vielleicht zuerst um Gottes Ehre. Sollten die Verfolger, die Ägypter, am Ende doch triumphieren? Sollten sie sagen können, siehste, wir und unsere Götter sind halt doch stärker als dieser seltsame Gott von diesem Sklavenvolk? Es wäre ein Triumph für die Heiden, die nun den Gott Israels schmähen könnten. Und schließlich Gottes Verheißungen. Das scheint mir der wichtigste Punkt. Gott gibt Verheißungen, er gibt Versprechen. Er schwört bei sich selbst, weil es nichts Größeres gibt, bei dem er schwören könnte. Und Versprechen muss man halten, das weiß jedes Kind. Der Zorn über ein abgefallenes Volk darf nicht schwerer wiegen als die Zusage, dass er dieses Volk segnen und groß machen werde. Er hat zugesagt, er werde sie mehren wie die Sterne am Himmel. Er hat zugesagt, dem Volk und seinen Nachkommen das Land zum Besitz zu geben für ewig. Sollte dieser Schwur des Allmächtigen nun nicht mehr gelten? Liebe Gemeinde, beten wir so, dass wir auf die Geschichte blicken, die Gott mit seinem Volk, mit seiner Kirche, mit uns hat, dass wir Gottes Ehre suchen, dass wir ihn an seine Verheißungen erinnern. Darin liegt ein Geheimnis. Es bewegt Gott, wenn wir so mit ihm sprechen. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Ich will daraus jetzt keine Methode machen. Unser Text ist ja nicht alles, was die Bibel über das Gebet sagt. Wir haben als Christen noch ganz andere Verheißungen. Jesus sagt, wenn ihr bittet, werdet ihr empfangen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Wenn ihr im Namen Jesu bittet, wird der Vater euch das geben. Wenn ihr glaubt, dass ihr empfangen werdet, werdet ihr es bekommen. Und wenn zwei auf Erden eins werden im Gebet, wird es ihnen vom Vater im Himmel gewährt. Um Gottes Willen, warum beten wir so wenig? Warum bete ich so wenig? Warum betest du so wenig? Der Theologe Norbert Lofink hat unseren Predigttext mit dem Gebet des Mose, der hat das so kommentiert. Beim Beten kommt es darauf an, Zitat, sich auf die Seite von Gottes Wort zu stellen. Je deutlicher um das gebeten wird, was Gott selbst schon zugesagt hat, desto sicherer ist, dass dieses Gebet ans Ziel kommt. Und jetzt möchte ich uns doch fragen, ob wir wie Mose beten. Das meine ich jetzt besonders im Blick auf unsere Kirche und die Gemeinde Gottes. Vor ein paar Tagen, ich glaube am Donnerstag, wurde die neue Mitgliederstatistik der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht. Bundesweit sind innerhalb eines Jahres wieder mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland aus der Evangelischen Kirche ausgetreten. Über 3% sind gegangen. Wir schrumpfen. Und gerade weil ein Teil dieser Ausgetretenen im biblischen Sinn vielleicht sowieso keine Christen sind und insofern schon als Verlorene zu betrachten sind, jetzt rein geistlich, tut es weh. Der Austritt ist bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten ja auch eine Distanzierung vom Evangelium, von der frohen Botschaft, von der Erlösung, die Gott anbietet. Aber bei manchem Frommen entdecke ich eine klammheimliche oder sogar offen formulierte Freude darüber, dass die Kirche schrumpft. Sie finden eine Kirche, in der viel zu wenig vom Evangelium und viel zu viel von Klima und Gender die Rede ist, die hat es gar nicht anders verdient. Und dann sind da noch die schändlichen Missbrauchsfälle, mit denen kirchliche Mitarbeiter die christliche Botschaft verraten haben. Wie würde Mose heute beten? Ich wage einen Versuch. Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über deine evangelische Kirche in Deutschland, der du in der Reformation die Wahrheit des Evangeliums neu geschenkt hast, in der du die Bibel, dein gutes und heiliges Wort, neu zum Leuchten gebracht hast? Warum sollen die Heiden hier in Deutschland sagen, die frommen Worte der Christen sind doch nur Geschwätz, nichts dahinter, viel Blabla von Nächstenliebe, aber eigentlich ein egoistischer Haufen? Da fehlt nichts, wenn der Laden eingeht. Warum sollen die Heiden in Deutschland triumphieren? Herr, kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über deine Kirche bringen willst, wenn es so ist. Gedenke an deinen Sohn Jesus Christus, der seinen Nachfolgern so großartige Verheißungen gegeben hat. Gedenke derer, die sich treu um dein Wort versammeln und dein Evangelium weitersagen, in Wort und Tat. Erwecke dieses Land neu, damit wir dir die Ehre geben in allem und dein angebrochenes Reich für alle Menschen sichtbar wird. Amen. So könnten wir beten. Sollten wir so beten? Lösen wir uns von unseren bauchnabeligen Gebeten, in denen es nur um unser Wohlbefinden geht. Klar, wir dürfen Gott alle unsere Sorgen bringen, die kleinen und die großen. Petrus schreibt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Es geht eben nicht nur um uns. Und uns als Christen ist doch sowieso schon alles zugesagt, dass wir nicht ins Gericht kommen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Erben sind, dass wir Mitbürger und Hausgenossen der Heiligen sind. Also die elementarsten Lebensfragen sind doch für uns schon geklärt. Alle sind geklärt. Können wir da unseren Blick nicht weiten? Erinnern wir Gott im Gebet an die Geschichte, auch an die Geschichte dieser besonders gesegneten Gemeinde hier in Meidelstetten, wo Gott gewirkt hat. Von außen kann ich nur sagen, Jugendkreis. Suchen wir seine Anbetung, suchen wir seine Ehre in Anbetung und Fürbitte und erinnern uns immer wieder an seine Verheißungen. Beten wir wie Mose. Und damit es konkret wird, noch drei praktische Dinge, drei Tipps. Das erste ist, wenn wir unser Gebet intensivieren möchten, ja, es gilt der Grundsatz, was wir nicht regelmäßig tun, tun wir auch nicht unregelmäßig, das tun wir irgendwann gar nicht mehr. Deshalb hat die Kirche früh Formen entwickelt, um den Alltag durch das Gebet zu prägen. Da wurden Tagzeiten, Gebete entwickelt, wo man innehält oder sich zum Gebet versammelt. Unsere Kirchenglocken erinnern heute noch teilweise daran, rufen zum Morgengebet oder erinnern um 15 Uhr an die Todesstunde Jesu, ein Aufruf zum Gebet. In pietistischen Kreisen wird zur stillen Zeit ermahnt und ermutigt, am besten morgens, weil sie dann den ganzen Tag prägt. Wie auch immer, holt Regelmäßigkeit in euer Gebetsleben, damit konzentrierte Gebetszeiten eine Selbstverständlichkeit werden. Naja, und wenn die stille Zeit dann doch mal ausfallen muss, ist das kein Problem, dann machen wir am nächsten Morgen einfach weiter. Der zweite Tipp ist das Beten der Psalmen, weil wir zum Beten nicht immer die richtigen Worte haben. Manchmal fühlen wir uns leer und stumm. Dann können wir, und da sind wir wieder bei Mose und bei dem Theologen Lofink, dann können wir mit dem Wort Gottes selbst beten. Jesus war in den Psalmen zu Hause. In seinen Gebeten entdecken wir viele Zitate aus den Psalmen. Auch hier hat die Kirche eine Gewohnheit entwickelt, nämlich die des Wochenpsalms. Wenn es interessiert, gibt es sogar im Gesangbuch ab Nummer 838 ist der liturgische Kalender und am Ende jedes Sonn- oder Feiertags wird ein Wochenpsalm angegeben. Oder man sucht sich seinen Wochenpsalm selber raus. Jedenfalls gibt uns Gott hier gute Worte zum Beten. Und drittens, sucht die Gemeinschaft zum Gebet, die Gebetsgemeinschaft. Denn darauf liegt eine besondere Verheißung. Jesus sagt, wenn zwei auf Erden eins werden im Gebet, wird es ihnen vom Vater im Himmel gewährt. Darüber kann man philosophieren. Was passiert da eigentlich? Ich glaube, das einzig Interessante daran ist, ausprobieren. Meine Frau und ich haben das erst vor ein paar Jahren wieder neu entdeckt. Wir haben durch unser etwas turbulentes Familienleben das eher vernachlässigt und nachdem die Kinder älter wurden, wieder mehr Ruhe gefunden dafür und verabreden uns jetzt einmal in der Woche zu einer längeren Gebetsgemeinschaft und haben dabei einige wundervolle Erfahrungen gemacht, wie Gott auf Gebete reagiert. Gebetskreise, Gebetspartnerschaften, Gebetsfrühstücke, Gebetsversammlungen sollten selbstverständlicher Bestandteil im Leben einer jeden christlichen Gemeinde sein. Jakobus schreibt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und an Mose sehen wir, wie das Gebet die Geschichte ändern kann. Gott liebt uns so sehr. Gott will Gemeinschaft mit uns. Gott will Beter. Betest du mit? Amen.